Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Meine Damen und Herren, mein Name ist Eckhard Weise. Seit 40 Jahren schreibe ich Literatur. Im Rowohlt Verlag habe ich 3 Monographien veröffentlicht. Und zurzeit veröffentliche ich in dem kleinen, aber feinen Wiesenburg Verlag aus Schweinfurt. Vor allem Lyrik, Erzählung, Kurzprosa. Heute ist mein neues Buch erschienen. Es heißt Lebensbegleiter und ich stelle dir das Buch kurz vor und werde Ihnen dann eine von 12 Geschichten vorlesen, soweit die Zeit reicht. Also nochmal zum Buch. In meine 12 autobiografisch eingefärbten Geschichten schildere ich Erfahrungen mit Lebensbegleitern aus frühester Kindheit bis zur Gegenwart und zwar in ihren unterschiedlichsten Erscheinungsformen, seien es situative Momente oder Seelenzustände wie Freud und Leid, Versagen und Hoffnung, seien es Begegnung mit Fauna und Flora, vor allem aber mit Menschen und ihren Werken oder Handlungen. Dabei lassen gerade die mit Vorbilder überschriebenen Erzählungen die dargestellten Persönlichkeiten wie Bert Brecht, Alfred Hitchcock, Astrid Lindgren, Franklin D. Roosevelt, Theodor Storm und Orson Welles wie die russische Wunderpuppe Babuschka erscheinen. Unter einer Figur befindet sich eine Figur, unter der sich eine Figur befindet und so weiter. Über die Prominenz dieser Persönlichkeiten hat die Geschichte entschieden. Über das jeweilige Ausmaß des Vorbildcharakters für den Erzähler darf der Leser mitentscheiden. So, und von diesen prominenten Vorbildern habe ich jetzt natürlich in Leipzig, wie sollte es anders sein, das Verhältnis des Erzählers zu einem der großen Vorbilder eben ausgewählt, nämlich Bert Brecht. Vorbilder 4. Ich sitze am Straßenrand. Der Fahrer wechselt das Rad. Ich bin nicht gern, wo ich herkomme. Ich bin nicht gern, wo ich hinfahre. Warum sehe ich den Radwechsel? Mitleid. Bis des Kalten Krieges waren die Dramen, Prosatexte und Gedichte von einem der bedeutendsten deutschen Schriftsteller, Bertolt Brecht, auf westdeutschen Bühnen bzw. in Schulbüchern kaum vertreten. Das ist traurig und wohl hinlänglich bekannt. Mitte der 60er Jahre, ich war Schüler der Realschule für Jungen in Rendsburg, verfügte ich über ein Abonnement für die örtliche Landesbühne. Ich erinnere mich an Aufführungen wie Kabale und Liebe oder die Meuterei auf der Bounty. Stücke, die ich interessant zur Kenntnis nahm. Dass mich eine Theateraufführung beeindruckte, gar verzaubert hatte, das war lange her. Von der Volksschule Niehus aus, oben an der dänischen Grenze, fuhren wir jedes Jahr zu einem Weihnachtsstück nach Flensburg und die wunderbare Inszenierung von Peterchens Mondfahrt ist mir in allerbester Erinnerung geblieben. Es bedurfte der Inszenierung eines Dramas von Brecht, bis Theater erneut zu einem wahren Erlebnis wurde. Diesmal nicht nur emotional, sondern auch intellektuell. Die Aufführung seines Parabelstückes »Der gute Mensch von Sichuan« in Rendsburg gab mir behutsame Anstöße, womöglich erstmals über gesellschaftliche und wirtschaftliche Rollenzwänge nachzudenken und sie veranlassten mich in der von Schulrektor Hornberger geleiteten Arbeitsgemeinschaft Politik sowie in der Redaktion der Schülerzeitung Kontakt mitzuarbeiten. Bisschen falten. Es waren zudem die Theateraufführungen, aber auch die Vertretungsstunde des Deutschlehrers Kalcher, in der er uns Achtklässlern eine Erzählung Wolfgang Borcherts vorgetragen hatte, die mich dazu bewegte, mich an der von ihm initiierten Arbeitsgemeinschaft Literatur zu beteiligen. Die Lektüre und Besprechung von Dürrenmatts Tragikomödie Der Besuch der alten Dame waren ein schulischer Hochgenuss, von dem ich noch in der gymnasialen Oberstufe zehren konnte. Und es war wiederum der Lehrer Kalcher, der mit seiner AG einen Theaterbesuch in Kiel organisierte, und zwar zu Brechts Kriegsdrama Mutter Courage und ihre Kinder. Die Erkenntnis, die ich aus der Vorstellung gewann, war vielleicht simpel, für mich aber frappierend und von einer Bedeutung für mein weiteres Leben, von dem ich damals noch nichts ahnen konnte. Brecht richtete sein Augenmerk auf Interessenskonflikte, die von einer kleinen Gruppe miteinander verwandt, befreundet oder bekannt, egal, in einem Spiel ausgetragen werden. Mal heißt es der gute Mensch von Sichuan, mal Mutter Courage. Ein Leitprinzip, das den Dichter charakterisieren könnte, so wie sich für Dürrenmatt vielleicht die Auffassung als kennzeichnend erweist, dass ein Gedanke erst dann zu Ende gedacht ist, wenn seine schlimmstmögliche Wendung einbezogen werde. In den folgenden Jahren tauchte ich ein in die Werke Tolstois, Dostojewskis, Tschechows, Heinrich und Thomas Manns. Die Buddenbrooks wurden mein Lieblingsroman und das blieben sie auch lange Zeit, bis 2010 etwa, als ich zusammen mit Schülerinnen und Schülern aus einem Deutschleistungskurs das Sensationelle an Christa Wolffs Roman Medea entdeckte. In der Fischer-Taschenbuchreihe Deutschland erzählt oder ähnlichen Prosa-Anthologien fand sich, wie eingangs erwähnt, fand sich nicht viel von Brecht, allenfalls die eine oder andere Geschichte von Herrn Keuner und die Kurzgeschichte Die unwürdige Greisin, die in Frankreich auf recht charmante Art 1964 mit der 80-jährigen Schauspielerin Sylvie in der Titelrolle verfilmt worden war. Ansonsten wurde ich mit Brecht erst wieder mit Beginn der Obersekunda konfrontiert, als der Deutsch- und Geschichtslehrer Dr. Edward Hoop unser Klassenlehrer wurde. Dr. Hoop, von Schülern liebevoll Eddie genannt, besaß manch besondere Eigenschaften, die mir an dieser Stelle berichtenswert erscheinen. Zusammen mit unserem Vertrauenslehrer Dr. Joachim Hübner, meinem späteren Schwiegervater, der zunächst der CDU nahestand, bildete das langjährige SPD-Mitglied Dr. Hoop das linksliberale Zweigestirn in einem ansonsten mehrheitlich von stockkonservativen Altmännerkollegium. So wurde im Jahr 1968 gegen die Stimmen von Dr. Hoop und Dr. Hübner der Konferenzbeschluss durchgesetzt, dass die Schmierereien in Riesenlettern, die eines Nachts an eine Schulwand gesprüht worden waren, hier werden keine Demokraten, sondern Untertanen erzogen, nicht, wie die beiden Lehrer es wollten, politisch-pädagogisch, sondern kriminalpolizeilich zu behandeln sei. Der uns Schüler stets zur Zivilcourage ermunternde Dr. Hübner wurde wegen seiner deutlichen Positionierung zugunsten der aufgebrachten Schülerschaft letztendlich sogar vom schleswig-holsteinischen Kultusministerium mit einem mehrmonatigen Redeverbot bestraft. Von Dr. Hoop meinten viele zu wissen, dass er schwul sei. Demzufolge hatte er nicht nur unter den teils latenten, teils offenen Gespött der Schüler- und Kollegenschaft zu leiden, sondern auch unter der damals ja noch beständigen Bedrohung durch den Strafparagrafen 175 kriminalisiert zu werden. Dr. Hoop war im Nebenberuf Chronist der Stadt Rendsburg und ein begnadeter Kriminalautor, der unter dem Pseudonym Paul Henrichs bei Rowohlt 5 oder 6 Kriminalromane veröffentlichte, darunter sein Meisterwerk 7 Tage Frist für Schramm, das von der virulenten Gefahr alter Nazi-Gesinnung in einem Internatskollegium handelt und das erfolgreich fürs Kino verfilmt wurde, mit Joachim Fuchsberger, Konrad Georg und Horst Tappert in den Hauptrollen. Dope gehörte zu einem der ersten Krimi-Autoren in Deutschland, die sich in der Nachfolge der legendären schwedischen Schriftsteller-Ehepaares Maj Sjöwall und Per Wallö und lange für Henning Mankell für sozialpolitische Probleme im Hintergrund ihrer Geschichten interessierten. Seit den 50er Jahren beriet Dr. Hoop die Redaktion der Schülerzeitung Die Weiße Brücke, vermutlich der bis heute am längsten existierenden Schülerzeitung Deutschlands. Als Redakteur und zuletzt Chefredakteur habe ich von ihm in der Funktion des Beraters mindestens so viel gelernt wie vom Deutsch- und Geschichtslehrer. Last but not least war Dr. Hoop Brecht-Verehrer und Experte. Als Bürgervorsteher der Nachbarschaftsgemeinde Büdelsdorf hatte er es bereits in den 70er Jahren geschafft, dass zumindest im Zeitraum vor der Wiedervereinigung in Westdeutschland eine Schule nach Bertolt Brecht benannt wurde. Als Deutschlehrer überschüttete er uns keineswegs mit seinem profunden Wissen über Brecht oder mit dessen Texten. Als eigentlichen Unterrichtsschwerpunkt bis zum Abitur empfand ich die Behandlung von Goethes Faust I. Teile auswendig lernen mussten. Selbstredend, Faust, Eingangsmonolog, habe nun Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun nicht armer Tor und bin so klug wie als zuvor. So wie den Anfangsdialog mit Wagner auf dem Osterspaziergang. Als wir wegen der ein wenig aus der Zeit gefallenen Aufsagerei zu murren begannen, meinte er, da hätten wir wohl recht. Aber vielleicht könnten wir auch ein bisschen besser ihn verstehen, wenn wir bedächten, dass er als Pazifist ohne das Auswendiglernen von beiden Teilen des Faust das Dasein in den Schützengräben vor Stalingrad gewisslich nicht überlebt hätte. Ein Stück von Brecht lasen wir aber sehr wohl, und zwar Schweig im Zweiten Weltkrieg. Zu den ins Drama eingeflochteten Songs, wie Am Grunde der Moldau oder Rollen die Steine, brachte uns per Schallplatte Beispiele zu Gehör. Auch andere Lieder des Dichterkomponisten Quartetts Brecht, Eisler, Dessau, Weil, oftmals vorgetragen von dem grandiosen Sänger Ernst Busch. Während der Klassenfahrt nach Berlin begleiteten Dr. Hoop und Dr. Hübner uns ins Berliner Ensemble. Zu Brechts der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uhi mit Eckhard Schall in der Titelrolle. Für mich bleibt diese Inszenierung bis heute eine der beeindruckendsten, die ich je gesehen habe, ohne genau sagen zu können, warum. Jedenfalls war sie in vielerlei Hinsicht rund. Zudem bildete sie in meinem späteren Politologiestudium den im positiven Sinne spielerischen Hintergrund zum besseren Verständnis der Standardlektüre für alle Studenten in diesem Fach, Reinhard Kühnels hervorragendes Buch Formen bürgerlicher Herrschaft, Liberalismus, Faschismus. Was ich allerdings bis heute nicht verstanden habe, wie dieser kluge, analytisch denkende Marburger Politikwissenschaftler mit der DKP zumindest sympathisierte und somit die DDR für das bessere Deutschland halten konnte. In all seinen Rollen wurde Dr. Hoop für 3 Jahre zu einem meiner sozialen Väter, der mich einmal vor der Klasse als Hamlet-Charakter belobigte, der um Mutters schwierige Situation der eingeschränkten finanziellen Mittel wusste und als Kapitänssohn seine guten Beziehungen zur Rendsburger Reederei Zersen nutzte, um mir zu einem Abiturientenpreis zu verhelfen, der womöglich bis dato, wenn nicht bis heute, in Deutschland einmalig blieb bzw. bleibt. Ich durfte mir für ein Vierteljahr ein voll finanziertes Sprachstipendium aussuchen in einem Land, in dem die Reederei über einen Konsulatssitz verfügte. Und das waren die Länder Holland, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und Polen. Da ich bereits als 15-Jähriger ein Fan von Ingmar Bergmans Kinofilm geworden war, entschied ich mich natürlich für Schweden. dass diese Auszeichnung zu den ganz großen Glücksmomenten gehört, mit denen mein Leben neben allen gewichtigen Tiefschlägen bis heute reichlich ausgestattet bleibt, brauche ich vielleicht gar nicht zu betonen. Bekennen möchte ich mich allerdings im Zusammenhang mit dem Geschenk von einem Mann, der vor uns seiner Klasse einmal bekannte, dass ein Lehrer seine Schüler lieben müsse, zu einer von mir eingenommenen Haltung, für die ich mich bis heute zutiefst schäme. Als ich nach der Rückkehr aus Schweden meinen fürsorglichen Lehrer einen Besuch abstattete, verhehlte er nicht, dass er von mir zumindest einen Kartengruß aus Schweden erwartet hätte. Meine Korrespondenz dort war recht vielfältig gewesen. Warum hatte ich ausgerechnet Dr. Hoop davon ausgerechnet? Kann nicht mehr als versuchen, die Antwort auf die Frage allenfalls vorläufig zu ergründen. Mit Ausnahmen der Volksschulzeiten in Aachen-Sief und Niehus war meine Schulzeit während und nach der Pubertät von einer nach den Geschlechtern getrennten Ausbildung geprägt. Insbesondere auf Klassenfahrten, von der Jahrgangsstufe 7 bis zur Oberprima, hatte ich sowohl gleichgeschlechtliche Annäherungen an als auch Übergriffe auf feminin wirkende Mitschüler beobachten können. Verhaltensweisen, die ja bekanntlich nicht gerade selten vorkommen, dort, wo Jungen und Männer kaserniert werden. Am Rendsburger Gymnasium konnte jeder Schüler ohne mehr oder weniger feste Beziehung zu einer Freundin schnell als warmer Bruder begehrt und oder denunziert werden. In einer vom erwähnten Paragraphen 175 bestimmten Zeit waren Schüler wie Lehrer einem anscheinend tagtäglichen, zumindest unterschwelligen Generalverdacht ausgesetzt. In einem solchen Klima hatte sich in meinem Verhältnis zu Dr. Hoop eine irgendwie beängstigende, beklemmende, wie distanzierende Befangenheit herausgebildet. Wie könnte ich es nur besser erklären? Letztendlich war ich, so schwer mir das Eingeständnis fällt, schlicht und einfach zu feige, meinen großherzigen Gönner einen Gruß des Dankes zukommen zu lassen. Später habe ich versucht, diesen jedenfalls aus heutiger Sicht völlig irrationale, fürchterregende Versäumnis wieder gut zu machen. Anlässlich der Geburt unseres ersten Sohnes 1975 haben meine Frau Nina und ich Dr. Hoop auf ein Glas Wein in unsere damalige Rendsburger Wohnung eingeladen. Ob dieser Versuch gelang? Vielleicht, aber eher nicht. Als Dr. Hoop im Jahre 2008 als familienloser Einkommensmillionär vereinsamt verstarb, hatte er sein gesamtes Erbe testamentarisch an eine Auswahl ehemaliger Schüler vermacht. Ich gehörte diesem Kreise nicht an. Warum auch? Was ich zu meinem Lebensglück brauchte, das hatte mir dieser einzigartige Mensch, Dr. Edward Hoop alias Paul Hendricks, in vollem Umfang hinterlassen. Von mir bewunderte Vorstellung von Arturo Uy in Ost-Berlin erwähnt. Was nun die Liste meiner liebsten Dramen betrifft, sei es als Lektüre, Theater, Fernsehen oder Kinoinszenierung, so war mein Geschmack ganz natürlich meinen Entwicklungsstadien entsprechend Metamorphosen unterworfen. Dürrenmatts die Physiker wurde irgendwann von Arthur Müllers Tod eines Handlungsreisen abgelöst. Es folgten Joe Ortons Blick zurück im Zorn, Goethes Faust I, Brechts an der Berliner Schaubühne unter der Regie von Peter Stein aufgeführte Die Mutter mit Therese Giese in der Titelrolle und die Bremer, Stockholmer und Bad Hersfelder Inszenierung von Schillers Maria Stuart. Als das Lieblingsstück schlechthin kristallisierte sich doch bis zum Ende meiner Schulzeit als Lehrer Brechts Leben des Galilei heraus. Meine erste Begegnung mit dem Stück fand noch unter der Alleinherrschaft der ARD statt, und zwar in der Einrichtung fürs Fernsehen und oder doch auch fürs Theater, das weiß ich nicht mehr, und zwar mit Ernst Schröder in der Titelrolle und Hartmut Reck als Andrea. Eine zweite Begegnung bot die Kinoversion von Joseph Losys Galilei von 1975. In meiner Lehrerzeit hatte ich dieses unvergleichbare Aufklärungsstück gefüllt mit sämtlichen Schülerinnen und Schülern in Grund- und Leistungskursen mit immer noch zunehmender Begeisterung, zumindest meinerseits, behandelt. Und einzelne Szenen spielten wir auch zum großen Vergnügen der Schülerschaft, lange bevor in Hessen das Fach darstellendes Spiel eingeführte, durch. Nein, für uns alle wurde es stets besonders spannend, dann, wenn wir die Rolle Galileis anlegten auf der Grundlage von Brechts Trilogie der Fassung als Helden, als Antihelden oder als gemischten Charakter. Überhaupt allseits beliebt erwiesen sich zudem Klausuren sowie schriftliche wie mündliche Abiturprüfungen auf der Basis von Vergleichen. Denn hier wurde in der Regel besonders gute Leistung erzielt, wenn zum Beispiel nach den Haltungen von Figuren aus den Physikern in Bezug gestellt werden sollten zu denen aus Galilei. Mein Germanistikstudium an der Freien Universität in West-Berlin hatte im Herbst 1970 bei Professor Horst Domdeu und seinem Tutor Rüdiger Safranski zum Thema Bert Brecht begonnen. Schwerpunkt war die Kulturpolitik der SED zur Lebzeiten Brechts, ausgetragen unter anderem an Fachzeitschriften wie Sinn und Form. Besser als daran erinnere ich mich, dass ich fast täglich einen Dramentext zur Hand nahm aus meiner anlässlich von Brechts 70. Geburtstag angeschafften 20-bändigen Suhrkamp-Werkausgabe. Prosa, Texte und Lyrik blieben mit Ausnahmen politischer Lieder blass im Hintergrund. Was die Hochschullehrer Domdeu und Safranski nach ein oder zwei Semestern bei mir hinterlassen hatten, war weniger mit Brecht direkt als mit deren politischer Orientierung verbunden. Domdeu galt als Sympathisant der KPdAO und Safranski war einer ihrer Mitbegründungen. Diese Orientierung färbte auch auf mich ab. Ich wurde selbst Sympathisant der in Konkurrenz zu anderen K-Organisationen wie KPDML und KBW stehende KPDAO und engagierte mich in ihrem Studentenverband KSV sowie in ihrer Künstlergruppe. Im Laufe meines Studiums begegnete ich immer mal wieder Lebensstationen und Werken Brechts, auch touristisch oder filmästhetisch. So besuchte ich eine Wohnung in der Ostberliner Chausseestraße und auf dem unmittelbar daneben liegenden dorotheisch-städtischen Friedhof seine letzte Ruhestätte. Suchte und fand bei der Gelegenheit aber auch die Gräber von Hegel, Heinrich Mann, Hans Eisler, Paul Dessau, John Hartfield und Anna Segers. Ich trampte durch Skandinavien, ohne es zu versäumen, Brechts Exilstation für 5 Jahre in seinem redgedeckten Haus in Svendborg auf der dänischen Insel Fünen aufzusuchen. Stand da nicht noch sein alter Ford im Garten? Im kommunalen Kino Arsenal schaute ich mir G.W. Papst und Wolfgang Staudtes Verfilmungen des erfolgreichsten Brecht-Stückes, die Drei-Groschen-Oper, von 1930 bzw. 1962 an. Alberto Cavalcantis Kinoversion von Herr Puntila und sein Knecht Matti sowie die von Zlatan Dudo und Fritz Lang nach Brechts Drehbüchern inszenierten Filme Coole Wampe oder Wem gehört die Welt von 1930 beziehungsweise Hangman Also Die 1943, auch Henker sterben. Papst Drei-Groschen-Version hielt sie ich, wie ich meine, durchaus an die Vorlage, soweit es die Eigenschaften kommerzieller Kinoproduktion überhaupt zulässt. Die Nerofilm AG hatte neben Papst Weil auch Brecht unter Vertrag genommen und ihn beauftragt, die Grundlage zu einem Drehbuch abzufassen. In seinem Exposé Die Beule, ein Drei-Groschen-Film, hatte er, also der Brecht, die kapitalismuskritische Tendenz seines Stückes noch verschärft. Daraufhin kündigte ihm die Filmfirma. Brecht stärkte eine Klage gegen die Aufführung des Films an, die in einem Vergleich endete. 2,5 Jahre nach der Premiere des Films in Berlin der Film von den Nazis verboten. Ich hatte damals eine Zeit lang erwogen, über diesen Drei-Groschen-Prozess meine Examensarbeit zu schreiben. stautete mir die Verfilmung von Heinrich Manns Roman Der Untertan, gewiss eines der bedeutendsten Leinwandwerke, erschienen war, sowie Cavalcanti, hinterließ mit ihren Adaptionen bei mir keinen nennenswerten Eindruck. Sie erschien mir allzu sehr auf Nachkriegskino-Eignung hin in Westdeutschland bzw. Österreich geglättet worden zu sein. Coole Wampe wiederum empfand ich vielleicht als politisch korrekt, aber emotional unterkühlt im Unterschied zum Beispiel zu dem thematisch ähnlichen Stummfilm Mutter Krausens Fahrt ins Glück. Der im US-amerikanischen Exil entstandene Film von Lang und Brecht hingegen riss mich regelrecht vom Hocker. Anlass für dieses antifaschistische Werk war wohl die offenbar werdende, schleichende Entmutigung unter zahlreichen Widerstandsbewegungen nach dem erfolgreichen Anschlag auf den Reichsprojektor Reinhard Heydrich durch tschechische Widerstandskämpfer in Prag. Die SS hatte daraufhin unter anderem mit der Erschießung zahlreicher Geiseln und der Auslöschung zweier tschechischer Dörfer reagiert. Der Film, der mit Eislers Lied No Surrender endete, verstand sich als Appell, ja nicht die Hoffnung aufzugeben im Kampf gegen das Terrorregime. Meines Wissens ist dieser engagierte Ausnahmefilm erstaunlicherweise noch nie im westdeutschen Fernsehen gezeigt worden. Zum Ende meines Studiums hin erfolgte noch ein Brechtscher Paukenschlag. In meiner gesamten Schulzeit und dem bisherigen Studium hatte die Lyrik gegenüber der Prosa und Dramatik ein Schattendasein gefristet. Zur Überraschung erhielt ich eines Tages, wohl wie alle Mitglieder und Sympathisanten des KSV im Bereich der Germanistik, eine Einladung zu einem Wochenendseminar, bei dem unter uns Studenten überaus beliebten Literaturwissenschaftler Helmut Lehten zum Thema Brechts Bukower Elegien. Kann man sich ein germanistisches Wochenendseminar als poetischen Traum vorstellen? Ich habe an diesen 3 Tagen mehr über Literatur verstanden als in meinem gesamten Studium. Wir lernten bis in den kleinsten Vers der Gedichte hinein Brechts und Hegels an Marx geschulte Dialektik lehrreich wie unterhaltsam nachzuweisen. Mit jeder Körperzelle hatte ich erspürt, was Dichtung bedeuten oder leisten kann, wenn sie gelingt. Sie mag auf eine Weise, die der Musik und der Malerei näher steht als dem Wort, nicht Sagbares zum Ausdruck zu bringen. Letzter Satz, letztes Gedicht aus den Bukower Elegien. Das kleine Haus unter Bäumen am See. Vom Dach steigt Rauch. Fehlte er, wie trostlos dann wären Haus, Bäume und See. Ich möchte an dieser Stelle aus Zeitgründen enden. Wie die Geschichte weitergeht, können Sie gerne nachlesen. Vielleicht haben Sie noch Fragen an mich, zu meiner Person, zu meinem Werk, wie auch immer.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.